Ja, liebe Gemeinde der Kirche des Nazareners hier in Wächtersbach, ich darf mich erst einmal ganz herzlich für die Einladung für den heutigen Gottesdienst heute Abend bedanken und mich dabei auch ein klein wenig vorstellen. Der Kollege Thomas und der Herr Dannewitz haben das ja schon so ansatzweise gemacht. Ja, ich bin Pfarrer der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, bin seit 6 Jahren an den beruflichen Schulen als Schulpfarrer tätig, dann bleibt man natürlich Pfarrer, aber hat in der Tat Hauptsache mit Religionsunterricht zu tun. Ich selber predige gerne in verschiedenen Gemeinden hier im Kirchenkreis, was eben ganz vorteilhaft ist, weil da ganz viele Schülerinnen und Schüler, ja, wenn man die beruflichen Schulen kennt, hier aus dem ganzen Umkreis kommt. Und das ist für mich immer wieder das Schöne, dass eben auch Schüler aus den diversen Freikirchen sich zu mir in den Religionsunterricht gesellen. Und dann passte das eben auch ganz schön, dass das heute mit der Kirche des Nazareners die Einladung ausgesprochen worden ist. Übrigens, Herr Dannewitz, es war an Aschermittwoch, sind Sie auf mich zugekommen. Da haben wir nämlich mit Kimberly zusammen einen Gottesdienst in der Marienkirche gemacht, ganz ökumenisch, auch mit den katholischen Schwestern und Brüdern. Und da haben sie mich gefragt und ich habe natürlich gerne zugesagt, zumal ich mich auch ein wenig, ja, wissenschaftlich ist jetzt etwas übertrieben, aber auch ein wenig inhaltlich mit der Kirche des Nazareners beschäftigt habe. Ich habe in den letzten Jahren eine Fortbildung beim Konfessionskundlichen Institut gemacht, die sich also um den Kontakt zu katholischen, aber eben auch zu den Freikirchen bemüht. Und da hat man mir gesagt, auch wenn die bei euch in der Nähe ist, dann kannst du dich doch mal darum kümmern. Und da ist auch ein Artikel entstanden. Ich glaube, Sie haben die, ne? Also von daher. Also deswegen freue ich mich, heute hier zu sein, auch in einige bekannte Gesichter zu schauen. Das ist schön. Vielleicht noch etwas zu meiner Kleidung. Talar kennen Sie vielleicht eher, haben wir eben noch drüber gesprochen, so von so Chören im Amerikanischen, wo man das schnell überzieht, oder auch in größeren Gemeinden. Dem dient eigentlich auch der Talar. Er ist Amtstracht, noch gar nicht so alt, wie man meint. Erst seit 1811 ist es für Pfarrer in Preußen verpflichtend eingeführt worden. Und zwar mit dem ganz einfachen Hintergrund, dass die nicht so schlampernd in den Gottesdienst kommen sollen, sondern das soll eine gewisse Vereinheitlichung und es soll ja auch ein bisschen nett aussehen und so. Und deswegen hat man gedacht, na, die Preußen haben es gerne einheitlich. Deswegen den Talar und das Bäffchen hier, wenn Sie vielleicht schon mal andere Kollegen gesehen haben, die sehen manchmal so ein bisschen anders aus, rücken so zusammen. Das deutet immer darauf hin, so zwei weit auseinanderstehende, das ist meine eigene lutherische Überzeugung, die eben so von der Bipolarität von Gesetz und Evangelium, von Christengemeinde und Bürgergemeinde ausgeht und das wird damit so ein wenig ausgedrückt. Ja, soweit zu mir. Vielleicht, bevor ich zur Predigt komme, noch so ein kleiner Gedanke, was macht er eigentlich die ganze Zeit in der Schule? Jetzt kann man sagen, Religionsunterricht, letzte Woche waren Abiturprüfungen, das ist so ein Teil, das nimmt einen als Prüfender manchmal noch mehr mit als Prüfling, wenn es denn tatsächlich um die letzten Punkte geht, die denn über sein oder nicht sein des Abiturs und auch der schulischen Karriere entscheiden. Das kann sehr entscheidend sein. Aber vielleicht eine kleine Geschichte der letzten Woche, die eine oder andere mag sich vielleicht daran erinnern. Wir haben über 1. Korinther 12, über den Leib Christi, über die verschiedenen Glieder gesprochen. Und meine erste Überlegung war, auf was würden wir denn jetzt gerne mal verzichten? Aber niemand wollte sich von mir ein Zopf, ein Ohrläppchen, einen kleinen Finger oder gleich das ganze Ohr abschneiden lassen, da könnte man ja drauf verzichten. So war meine Überlegung. Und auch über einige nicht so wichtige Dinge meinten denn die Schüler, die sollten mal besser dranbleiben. Also, das ist ja auch das Bild des Paulus verwendet für die Glieder am Leib. Sie kennen sicherlich das Bild und über die verschiedenen Gaben, die es in der Gemeinde gibt. Die liebe Caroline, die verstand den Text aber noch etwas weiter und die hat das denn auch überhaupt nicht bei sich halten können, hat das denn gleich fast herausgepredigt und sie sagt, ja, die Glieder am Leibe Christi, von denen Paulus spricht, das sind auch die verschiedenen Kirchen auf der Welt. Sie mögen unterschiedlich sein in ihrer Gestaltung, in ihrer Schwerpunktsetzung, in ihrer Kleidung, doch allen gemein ist der Glaube an Jesus Christus und sie sind denn eben alle ein Glied in der weltweiten Gemeinde. Insofern ist das ein sehr schönes, weiterführendes und wie ich finde auch zu diesem Abend passendes Bild, wenn wir die Kirche eben auch mal ein wenig das Bild weiterentwickeln und sagen, es ist ein Leib, auch wenn die Kirchen verschiedene Schwerpunktsetzungen haben und auch das wissen Sie auch, in den USA anders sind als in Deutschland. Und wenn Sie mal so ein bisschen Beziehung zu Afrika haben, wissen Sie das auch, dass da Gottesdienste auch wieder völlig anders gefeiert werden und auch Kirche anders organisiert ist. Also von daher war das so für mich heute in dieser Woche nochmal so ein kleiner Klick zu sagen, ja, das passt ja ganz schön und das wollte ich jetzt Ihnen auch nicht vorenthalten, weil ich denke, es wird so deutlich, über was man auch in der Schule spricht, dass es durchaus tiefgehende Gespräche sind und ich verstehe Religion auch immer dafür, es darf dann auch montagmorgens mal ein bisschen lockerer zugehen, ne, wenn dann so, wenn man immer noch den Schlaf des Wochenendes mit sich rumschlägt. Ja, liebe Gemeinde, das kennen Sie ja, manchmal ist es schwer, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Und vielleicht ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden, als das früher der Fall war. Zu viele Dinge lenken ab. Und wir haben das ja eben in diesem hübschen Dialog auch gehört, Dialog zwischen den Betenden und Gott, was so der Betende alles hat, was so ablenkt. Also das Fernsehen überbietet sich mit Programmen zu allen möglichen und vor allen Dingen unmöglichen Themen. Überall stürzt Werbung und Musik auf uns ein. Und die neuen Medien, wie zum Beispiel das Internet, eröffnen uns noch einmal ganz neue Welten. Und man kann sich nur schwer ihres Reizes entziehen. Mag es für den einen oder anderen in der Zwischenzeit zur Sucht geworden sein. Und in der Zwischenzeit gibt es das auch als Krankheitsbild, also Internetsucht, nicht mehr davon loszukommen. Und bei den Schülern merke ich das. Ich glaube, Ihnen ist das am wenigsten selber klar, wenn Sie ständig mit diesen Smartphones sogar während des Unterrichts noch kommunizieren, dass Sie nicht nur dem Unterricht folgen, sondern Sie machen sich gleichzeitig auch abhängig von diesen Dingern. Und man bekommt dann als Lehrer, ich habe es selber noch nicht erlebt, aber ein Kollege sagte es mir, so ganz komische Antworten. So, man nimmt dann das Smartphone ab und gibt es dann eine Stunde später wieder und dann motzt der Schüler den Lehrer an und sagt, jetzt habe ich 88 SMS, die muss ich jetzt mal alle beantworten. Oder Sie haben mir gerade die Serien im Spiel versaut. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Also diese Vielfalt im Leben herum lässt uns oft den Blick für das Wesentliche verlieren. Viele von Menschen verzetteln sich in Angeboten und Aktivitäten. Und wenn man Menschen auf der Straße fragt, worauf es wirklich ankommt, was im Leben zählt, dann wissen viele keine so richtige Antwort. Wie gut, wenn wir denn Hilfe von außen bekommen, die uns den Weg zurück zu dem zeigt, was wichtig ist und uns lehrt, es von Unwichtigen zu trennen. Eine solche Hilfe ist mir immer wieder die Bibel. In sie schaue ich, wenn ich den Halt verliere, wenn ich drohe, ja, im Alltag mich völlig aufzureiben. Und in ihr finden sich denn ganz besondere Texte, die uns auf das Wesentliche hinweisen. Der wichtigste Text, das ist ja schon gesagt worden, um den es heute geht, steht im Matthäusevangelium und Sie kennen ihn alle. Er wird Ihnen so bekannt vorkommen, dass Ihre Gedanken, achten Sie mal drauf, vielleicht in der Mitte abschweifen werden. So wie es oft ist, wenn wir etwas sehr Vertrautes hören. Und wir erschrecken, wenn uns die vertrauten Wörter plötzlich nicht mehr oder nicht mehr vollständig oder wir sie, wenn wir es hören, mit anderen Begriffen plötzlich konfrontiert werden. Das bekannteste Wort, um wie es heute gehen, das bekannteste Wort steht im Matthäusevangelium im 6. Kapitel. Und zwar in der Bergpredigt. Dort sagt Jesus: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in der Synagoge und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleich sein. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, davor, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also, wenn man einen bestimmten Text, ein Gebet, jedes Mal im Gottesdienst spricht, kann es passieren, dass man das ganze Gebet nur noch mechanisch mitspricht. ohne nachzuvollziehen, worum es eigentlich geht. Vor einiger Zeit hat mich darauf mal ein baptistischer Kollege hingewiesen, hat mir nämlich erzählt, er würde mal einige Wochen das Vaterunser mal gar nicht mitsprechen, weil es für ihn sozusagen völlig weggerutscht ist und er es jetzt mal nicht mitspricht, damit es wieder die Bedeutung bekommt. Aber es muss ja nicht von vornherein schlecht oder negativ sein, etwas in- und auswendig zu können. Gerade die Worte, die ganz tief in das Gedächtnis eingegraben und damit immer abrufbar sind, können uns in manchen Situationen eine Hilfe sein. Es sind gerade diese ganz bekannten Texte der Bibel, eben wie das Vaterunser, der Psalm 23, oder Sie haben ebenso schön auf der Karte den Psalm 31 zitiert, einer der Verse, die mir auch ganz wichtig sind, da fühle ich mich sofort aufgehoben. Es sind Worte, die Menschen in schwierigen Situationen Halt geben können. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass sie weitergegeben werden. Auch an die jungen Leute, die den Sinn des Auswendiglernens natürlich noch gar nicht so einsehen können oder wollen und das mitunter fürchterlich lästig finden. Aber darum habe ich auch dieses Stück immer von meinen Konfirmanden und Konfirmandinnen auswendig lernen lassen und prüfe es bei meinen Schülerinnen und Schülern des Öfteren ab, ob sie es denn auch wissen. Manchmal hilft es sogar, das habe ich letzte Woche wieder erfahren, durchaus durch die Abiturprüfung, sozusagen als allerletzte Möglichkeit. Denn ich sage das immer und meine es ernst, auch wenn es im ersten Moment ironisch verstanden wird, Psalm 23 und das Vaterunser auswendig zu können, ist so etwas wie die Notration, wenn gar nichts mehr geht. Diese jahrtausendalten Worte, sie können uns vertraut sein, wie der Ehepartner, sie können uns Heimat sein, die Menschen, die Heimat verloren haben, eben nicht verlieren können. Die uns nicht genommen werden kann, was nicht verloren geht. Und es kann das sein, was ein Mensch besitzt, und auch das erlebe ich immer wieder, bei schwerer Krankheit oder im Sterben sind es gerade die Worte des Vaterunsers oder des 23. Psalms, die diese Menschen noch erreichen, die sie mitsprechen können. Das habe ich, war an dieser Stelle etwas Biografisches, ich war 10 Jahre Gemeindepfarrer in Meerholzheiler und solche Situationen habe ich häufiger erlebt, dass Menschen, denen die Unruhe vor dem Sterben nicht nehmen konnte, egal was die Anwesenheit der Kinder, was Freunde versucht haben, mit ihnen Trost zu sprechen und auch das Gespräch mit mir, daran erinnere ich mich jetzt so an eine Situation, einer Frau überhaupt nicht die Unruhe nehmen konnte. Erst als zum Abschluss des Besuches des Vaterunser gesprochen wurde, fiel die Unruhe von ihr ab, sie entspannte sich zusehends und sagte dann, das ist mein größter Trost, den ich bekommen habe. Einen solchen Trost zu vermitteln, der angesichts des Todes noch Bestand hat, das hat das Vaterunser immer geschafft. Einerseits war dieses Gebet dieser Frau bekannt und war ihr sicherlich schon in früheren Situationen Halt und Geborgenheit. Andererseits aber, weil es in ihm um das Wesentliche geht, das einem kurz vor dem Sterben deutlicher ist als zu anderen Zeiten im Leben. Einen Text so gut zu kennen wie einen vertrauten Lebenspartner. Genauso wichtig ist es auch immer wieder Neues zu entdecken im Bekannten. Dazu muss man aber genau hinhören und hinschauen, sich konzentrieren, wie es heute so schön heißt. Ja, und manchmal wundert man sich, dass Beten doch so verbreitet ist. Meine Schüler äußern nach einigen zaghaften Ausweichen dann doch, dass sie regelmäßig oder zumindest öfters beten. Zum Tagesabschluss oder dann, wenn es ernst wird. Das Gebet kurz vor dem schriftlichen Abitur in Religion gehört inzwischen zum Pflichtprogramm und wird von den Abiturienten eingefordert. Und man wundert sich, dass auch Prominente, bei denen man es weniger vermutet, sich Zeit für das Gebet nehmen. Vielleicht nicht ganz zufällig stand in einem der Fokusausgaben der letzten 3 Monate zum einen von Franz Beckenbauer einen Bericht, der morgens nämlich, wenn er sein Kind in den Kindergarten gebracht hat oder in die Schule, an einer Kirche Halt macht, um dort allein für sich zu beten. Und selbst Udo Lindenberg, nicht gerade jemanden, bei dem man besonders religiöse Praxis vermutet, betet öfters, vor allem im Kölner Dom. Dort wurde ihm sogar erlaubt, zu einer bestimmten Zahl seinen Hut auflassen zu dürfen. Und ich vermute, ich habe das mal gelesen, Udo Lindenberg kommt ja auch aus dem Ruhrgebiet, mit einem calvinistischen Hintergrund, das Vaterunser, denke ich, das wird auch er kennen. Also Jesus konzentriert etwas im Vaterunser. Es ist fast das Wichtigste, wovon gelingendes Leben abhängt. In wenigen Sätzen kommt alles zusammen. Und dazu gehört die Aufforderung, die ganz am Anfang kommt. Vor dem Gebet soll man sich in einen Raum zurückziehen, wo man sich sammelt, um offen zu werden für Gott. Auch Jesus hat sich immer wieder allein an einen Platz begeben, wenn er einen persönlichen Austausch mit Gott suchte. In seinem Leben hatten Gespräche und gemeinsame Gebete mit seinen Jüngern, mit den Predigthörerinnen und Hörern einen wichtigen Platz. Aber das persönliche Gebet kam dabei trotzdem nicht zu kurz. Und nun darum geht es Jesus. Es geht ihm vor allem und in erster Linie darum, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Und diese kann man in der Zurückgezogenheit eben am besten entwickeln. Was aber nicht heißt, dass man als gläubiger Mensch nun zurückgezogen leben soll. Das nun gerade nicht. Aber es geht eben zunächst um die persönliche Beziehung, die gleich in den ersten Worten des Vaterunsers zum Vorschein kommt. Uns, die wir das Gebet so oft gesprochen haben, mag es schon gar nicht mehr auffallen, wie nah Gott uns alleine durch die Anrede kommt, die wir gebrauchen. Vater unser im Himmel. Es gibt ja auch Gebete, in denen wir Gott als Herrn ansprechen. Dann betonen wir nicht so sehr die Nahseite Gottes, sondern vielmehr seine Allmacht und seine Schöpferkraft. Hier aber wird es ganz persönlich. Mit dem Wort Vater sprechen wir Gott vertrauensvoll an. Wie Kinder, die zu ihrem Vater und zu ihrer Mutter kommen, so wenden wir uns an Gott. Wir vertrauen mit dieser Anrede darauf, dass er uns bedingungslos liebt, uns annimmt, wie wir sind und uns Gutes gibt. Das alles steckt in dem ersten Wort des Gebetes der gesamten Christenheit. Es ist das Wesentliche, was Jesus uns vermitteln will, diese persönliche Beziehung zu Gott, nicht das Ferne, das Unnahbar. Gott will er sein, nicht der unnahbar Gott will er sein, sondern der, der sich um uns sorgt, wie ein Vater um die Kinder. Denn die erste Bitte, geheiligt werde dein Name. Diese erste Bitte gleich nach der Anrede erinnert uns an die Besonderheit Gottes des Vaters. Er ist unser Vater, weil er der Gott ist, der uns liebt und den wir lieben dürfen. Und weil er dieser Gott ist, ist er das Besondere. Deshalb ist sein Name heilig, steht über allen Namen. Ich verstehe daher diese Bitte immer so wie eine kleine Zusammenfassung des ersten Gebotes. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen deines Gottes nicht unnütz führen. Geheiligt werde dein Name, es ist die Bitte, die uns selber gilt, die für uns gilt. Gott steht über allen Namen, über allen Bezeichnungen, menschlichen Titeln, Markennamen und kurzlebigen Idolen, bei denen wir in Versuchung stehen, sie zu unseren Göttern zu machen, ihnen einen heiligen Schein zu geben. Das größere Auto, die Gesangsgruppe, der Prioni-Anzug, der Tennisstar und welche Idole und Abbilder wir noch so kennen. Und wir wissen auch, wie kurzlebig diese Idole, Abbilder sind. Das habe ich neulich bei meinem 16-jährigen Sohn erfahren können. Kann ich Ihnen gerade erzählen. Ich habe diese Deutschlandbilder von Rewe gesammelt. Kennen Sie vielleicht. Mir fehlen dabei zurzeit nur noch 11 Stück. Aber das Aha-Erlebnis hatte ich, als Felix das Foto von Steffi Graf in einer Tüte fand und sagte, das Bild hast du noch nicht. Da ist so eine Frau drauf. Steffi Graf kannte er nicht. Für mich war sie dereinst ein Idol, aber eben ein kurzlebiges. Für meine ein Generation jüngeren Sohn war Steffi Graf irgendwo eine Frau. Die weiteren Worte des Vaterunsers sind dann eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Dinge, die wir Christinnen und Christen von Gott erbitten. Dein Reich komme. Das Reich, von dem hier die Rede ist, ist etwas anderes, ist etwas, was wir alle erhoffen, worauf wir hinleben. Es ist das Reich Gottes, das uns erwarten wird und das wir ganz stark mit der Auferstehung der Toten verbinden. Dieses Reich, das Reich Gottes, ist anders als die ganzen anderen Reiche, die kommen und fallen. Es ist anders als die Reiche, die auf 1000 Jahre angelegt sind und nach ganzen 12 Jahren ein einziges Trümmerfeld hinterlassen. Nein, das Reich Gottes ist etwas anderes. Es ist auch anders als die Reiche der Welt. Wir erwarten Gottes Reich erst am Ende aller Tage, am Ende unseres Lebens, Aber doch können wir schon erahnen, dass es sein wird. Im Glauben und durch den, der uns durch den Tod vorangegangen ist, nimmt es uns voraus in dieses Reich mit hinein. Wir dürfen schon glauben, dass Gott sein Reich aufgerichtet hat, bevor wir es schauen. Und wir gehören bereits dazu. Diese Hoffnung stellt unser Leben klar. Dass dieses Reich kommen möge und dass auch wir unseren Teil dazu beitragen, darum beten wir in jedem unserer Gottesdienste. Dein Wille geschehe. Mit der nächsten Bitte legen wir uns und unser Leben in die Hände Gottes. Dein Wille geschehe, das macht deutlich, von wem wir abhängig sind und wem wir unser Leben anvertrauen. Und damit sagen wir aber auch, dass wir das, was Gott mit uns tun wird, annehmen und uns damit ganz in seine Hand geben. Doch wissen wir, dass wir nicht nur Geist und Seele sind, auch unser Körper fördert sein Recht, das spüren wir tagtäglich. Und auch das erwähnen wir im Vater unser, indem wir Gott darum bitten, dass er uns in dieser Hinsicht gut für uns sorgt, wenn wir sprechen, unser tägliches Brot gib uns heute. Und doch wissen wir, na, die eine oder andere auch noch aus leidvoller Erfahrung selber, dass es eben nicht selbstverständlich ist, genug zu essen zu haben. Bei uns vielleicht schon, aber längst nicht überall auf der ganzen Welt. Diese Bitte des Vaters unsers drückt unseren Dank dafür aus, dass wir genug zum Leben haben, nicht nur das Notwendigste, sondern vielmehr darüber hinaus, auch über das, was gut für uns wäre. Schön, dass in dem Anspiel vorhin auf, das fand ich lustig, auf das Übergewicht hingewiesen worden ist. Eine Sache, die man da auch durchaus im Vater unser zurecht entdecken kann. Aber diese Bitte weist uns gleichzeitig darauf hin, dass es eben nicht selbstverständlich ist, genug zu haben. Und die nächste Bitte sprechen wir als Menschen, die erkennen, dass sie Schuld auf sich geladen haben und dass auch andere an ihnen schuldig geworden ist. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Als Christinnen und Christen wissen wir uns von Gott angenommen. Das gilt auch, wenn wir anderen wehtun. Deshalb können wir zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten. Wir wissen, dass wir immer wieder versucht werden. Wir spüren es tagtäglich, dass wir herausgefordert werden, Dinge zu tun, die uns und anderen schaden. Nicht wir können uns davor bewahren. Dazu bedarf es einer größeren Macht. Es bedarf einer Macht, die sich dem Bösen, das in uns ist und um uns ist, entgegenstellt. Und auch darum bitten wir im Vater unser. Das gehört eben auch dazu, dass wenn man uns um Vergebung bittet, diese denn auch gewährt. Auch das ist ja manchmal schwierig, zu sagen, ja, ich vergebe dir. Vielleicht manchmal schwieriger, als darum zu bitten. Den Schluss und den Höhepunkt findet das ganze Gebet dann in der vertrauensvollen Bestätigung der Macht unseres Gottes. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott allein hält alles in seiner Hand. Und das heißt, dass er Gebete erhören, Leben verändern und Menschen helfen kann. So vertrauensvoll, wie das Vaterunser begonnen hat, genauso endet es auch. Ja, liebe Gemeinde, das Vaterunser, welch ein Gebet! In knappen Worten ist alles gesagt. Es ist alles gesagt, was unser Leben ausmacht. In wenigen Sätzen ist das Wichtige zusammengefasst. Vielleicht hat es auch deshalb solche Kraft. Eine solche Kraft, dass auch kleine Kinder es ganz schnell lernen. Es hat eine solche Kraft, dass sich Menschen nach Jahren oder sogar nach Jahrzehnten daran erinnern. Ihnen fällt der Text ein, auch wenn sie es, anders als bei Ihnen vielleicht, über Jahrzehnte nicht gesprochen haben. Das habe ich auch schon erlebt. Plötzlich auf dem Friedhof, Leute, die 30 Jahre nicht in der Kirche gewesen sind. Das Vaterunser fällt ihnen in dieser Situation mit Sicherheit ein, weil es tief im Unterbewusstsein festsitzt. Und das ist auch eine Gabe Gottes. Und es fällt auf, wenn jemand die alte Fassung spricht. Denn der Wortlaut hat sich ja geändert. Meine Mutter erzählt immer noch, sie hat in den 50er Jahren gehört, dass es dort statt böse Übel heißt. Kennen Sie vielleicht noch. Und wenn man das vielleicht noch irgendwann mal hört, wundert man sich, denkt, den Gebrauch hat sich in der Zwischenzeit geändert. Aber so bewusst ist Menschen jedes Wort, jede Silbe dieses Gebet. Es erinnert daran, das Gebet des Herrn dass wir in den tiefsten Schichten des menschlichen Erinnerns in diesem bleibt es bestehen. Welch ein Gebet! In wenigen Worten ist das Wichtigste gesagt. Vielleicht hat es auch deshalb diese unbeschreibliche Kraft, die selbst im Angesicht des Todes nicht nachlässt. Spätestens daran ist es dann zu erkennen. Das Vaterunser, das konzentriert uns auf das Wesentliche. Amen. Und der Friede Gottes, der